Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Morgen werden die Gewinner der sogenannten alternativen Nobelpreise verkündet. Wer sie nicht kennt, das ist eine Ehrung für Menschen, die versuchen, globale Probleme zu lösen. Davon gibt es reichlich, sowohl Probleme als auch Weltverbesserer. Und Thomas Kruche, der ist beiden regelmäßig auf der Spur, auf seinen unzähligen Reisen als Reporter durch die Welt, an denen er uns hier häufig teilhaben lässt. Wie Anfang der 90er Jahre, als er in Bangladesch war.
Damals lag ich ziemlich platt mit Darmbeschwerden, 5 Tage lang in einem entlegenen Dorf. Und während dieser kurzen Zeit sind gleich 2 Kinder wenige Meter von mir entfernt an Durchfall gestorben. Und das war für mich dann das Motiv dafür, auch in den folgenden Jahren immer wieder zu schauen, wie man das Problem mit dem Trinkwasser in Bangladesch in den Griff bekommen wollte.
Das Trinkwasserproblem in Bangladesch und die vermeintliche Lösung, die hat Thomas Kruchem für uns hier in der Weltzeit nochmal neu recherchiert. Er nennt es heute eine seit 40 Jahren andauernde Katastrophe, die allerdings mit hehren Zielen begonnen hat.
Die Weltverbesserer. Kapitel 3. Brunnenbauer in Bangladesch.
Absichten, die Welt zu verbessern, können auch in die Hölle führen. Das habe ich in Bangladesch erlebt. In den 1970er Jahren lancierte dort das UN-Kinderhilfswerk UNICEF eine groß angelegte Kampagne für sauberes Wasser. Die von Durchfallerkrankungen geplagten Menschen sollten nicht mehr aus Tümpeln und Teichen trinken, sondern bakterienfreies Grundwasser aus Bohrbrunnen. Mehr als 10 Millionen Brunnen wurden gebohrt und die Zahl der Kinder, die an Durchfallerkrankungen starben, sank drastisch. Zugleich jedoch begann in Bangladesch, still und unbemerkt, eine Katastrophe, die bis heute anhält. Zum Beispiel im Dorf Badikura, gelegen im Nordosten des Landes. Dort strecken mir im Februar 2014 ein Dutzend Frauen und Männer, hilflos anklagend, ihre Handflächen entgegen. Verwüstet sehen sie aus, voll wuchernder Hornhaut und wunder Risse. Er verfaule bei lebendigem Leib, sagt Abu Jaffar, ein schmaler, vorzeitig gealterter Mann, dem die Verzweiflung aus den Augen schreit.
Meine 3 Brüder und ich bekommen seit langem immer mehr schwarze Flecken auf der Brust. In meiner Lunge brennt es oft wie Feuer. Und gerade gestern habe ich wieder Blut gehustet. Bei einem Arzt war ich nur einmal vor 7 oder 8 Jahren. Der sagte, meine Probleme kämen von zu viel giftigem Arsen in unseren Trinkwasserbrunnen. Eine Medizin dagegen gebe es nicht. Ich solle aber viel Gemüse essen und Milch trinken. Das würde vielleicht helfen.
Wie Abu Jaffar leiden Millionen Menschen in Bangladesch. Sie wurden und werden chronisch vergiftet durch Trinkwasser aus Brunnen, die UNICEF und andere Hilfsorganisationen gebohrt haben. Diese Brunnen enthalten Arsen. Ein Geruch und geschmackloses Halbmetall, das in unterschiedlichsten chemischen Formen auftritt. Am gefährlichsten sei wasserlösliches Arsenit, erklärt mir in Dhaka der Medizinprofessor Mohamed Yunus.
Arsenit ist ein Zellgift. Es reagiert mit bestimmten Proteinen im Körper und bringt so den Zellstoffwechsel durcheinander. In der Folge steigt das Risiko für Infektionen, Kreislauferkrankungen und vor allem Krebs. Außerdem kommt es zu Schädigungen der Haut und Hautkrebs.
Spätestens 1993, 20 Jahre nach Beginn der UNICEF-Bohrbrunnenkampagne, war klar, ein Drittel der Brunnen war stark belastet mit Arsen. 30 Millionen Bangladeschis tranken Wasser, das den Arsen-Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO um mehr als das 10-fache überschritt. Hunderttausende litten bereits an den Folgen. Hautveränderungen, Lungen-, Leber- und Blasenkrebs. Von der größten Massenvergiftung der Menschheitsgeschichte spricht die WHO. Aber woher kommt das viele Arsen im Grundwasser von Bangladesch? Frage ich den Dhaka-Hydrogeologen Professor Kasi Martin.
Das Arsen in unserem Wasser ist natürlichen Ursprungs. Es ist in Sedimenten enthalten, die zahlreiche Flüsse aus dem Himalaya zu uns getragen haben. Im Holozän, in den jüngsten 10.000 Jahren der Erdgeschichte, haben sich Billionen Tonnen arsenhaltiger Sedimente in Bangladesch abgelagert. Hier haben sich die Sedimente mit abgestorbenen Pflanzen vermischt. Die haben den Sauerstoff im Untergrund verbraucht. Und in einem solchen Milieu verwandelt sich Wasser unlöslich. Arsen regelmäßig in wasserlösliches Arsenit.
Warum hat das UN-Kinderhilfswerk Millionen Brunnen in Bangladesch gebohrt, ohne sie auf das Gift Arsen zu testen? Am Telefon erreiche ich Dara Johnston, den Leiter des UNICEF-Wasserprogramms in Bangladesch.
Hallo?
Yes, good evening, Dara. This is Thomas in Germany.
Hi, Thomas.
Seine Organisation habe das Wasser von Bohrbrunnen stets so getestet, wie es weltweit üblich gewesen sei, sagt Johnston. Arsen sei zwar ein häufig vorkommendes Element, aber
Arsenpräsenz im Grundwasser in einem Ausmaß, das es die Gesundheit schädigen kann, war vor 1993 unbekannt. Weder UNICEF noch andere Hilfsorganisationen sind deshalb verantwortlich für das Arsenproblem im Grundwasser von Bangladesch.
Tatsächlich ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt, dass viele Länder ein Arsenproblem im Grundwasser haben. In Argentinien überschritten die Messungen bei Bohrbrunnen schon 1917 den heute gültigen Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation um das 200-fache. In Neuseeland fand man 1939 noch höhere Werte, ebenso in Chile und Mexiko in den 60er Jahren. Warum gab es dann in den 70er Jahren keine Messungen in Bangladesch, wo doch jeder Geologe weiß, dass das Grundwasser aus dem Himalaya kommt und dieses Gebirge Arsen in rauen Mengen aufweist? Hat UNICEF geschlampt und sich nur auf schnelle Erfolge beim Kampf gegen Durchfallerkrankungen konzentriert? Erst Ende der 90er Jahre reagierte UNICEF. 1999 gab die damalige Chefin Carol Bellamy in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS zu:
Wir haben wahrscheinlich zu langsam reagiert. Die Situation ist schlimm und wir müssen handeln. Wir müssen Teil der Lösung werden, so wie wir Teil des Problems sind. Ich bedauere all dies zutiefst. So viele Menschen leiden.
Um die Jahrtausendwende stellte die Weltbank 35 Millionen Dollar bereit. Mit dem erklärten Ziel, das Arsenproblem bis 2005 zu lösen. Hunderte Organisationen hätten damals mit Weltbankgeld 5 Millionen Brunnen getestet, erzählt mir Medizinprofessor Mohamed Yunus. Arsenfreie Brunnen hätten sie mit grüner Farbe markiert, arsenbelastete mit roter Farbe, als Warnung. Die Farbe aber habe höchstens 6 Monate gehalten. Und Alternativen hätten die Dorfbewohner nicht angenommen, berichtet Yunus.
Wir haben den Menschen zahlreiche Optionen angeboten. Das Auffangen von Regenwasser, Sandfilter, Haushaltsfilter, alles Mögliche. Aber nichts funktionierte wirklich. Solche Anlagen sind mit Arbeit verbunden. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden, was die Leute einfach nicht tun.
2004 war das Arsenbudget der Weltbank verbraucht. Und die Kampagne wurde eingestellt. Seitdem berichten kaum noch Medien in Bangladesch, obwohl weiter bis zu 40 Millionen Bangladeschis arsenbelastetem Trinkwasser ausgesetzt sind. Laut Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich 43.000 Dorfbewohner an Arsenvergiftungen. Die Regierung des Landes und UNICEF nennen weit geringere Zahlen. Großen Hilfsbedarf sieht Dara Johnston von UNICEF trotzdem. Das Kinderhilfswerk testet weiter Brunnen, bringt rote und grüne Plaketten an, bohrt Tiefbrunnen, die arsenfreies Wasser liefern und versucht, die Menschen aufzuklären.
Zu den größten Herausforderungen zählt bis heute, das Verhalten der Menschen zu ändern. Ihr arsenhaltiges Wasser ist ja völlig klar. Sie bekommen davon weder Durchfall noch Bauchschmerzen. Und deshalb gehen sie leider den bequemen Weg zu einem unsicheren Brunnen als den etwas weiteren Weg zu einem sicheren Brunnen. An der Änderung dieses Verhaltens müssen wir weiter arbeiten.
We Darüber, wie man die Katastrophe in Bangladesch beenden kann, wird 45 Jahre nach deren Beginn weiter diskutiert. Etliche Experten fordern eine riesige Kraftanstrengung. Betroffene Regionen bräuchten flächendeckend hunderte Meter tiefreichende Brunnen. Man müsse Wasserleitungen legen und belastete Brunnen zerstören. Das aber kostet nach Schätzungen 6 Milliarden Dollar.
Die Weltverbesserer. Kapitel 4. Ein Student will das erdbebensichere Haus.
Ich habe ein einziges Mal bei einer Recherche auf der Insel Java 2009 ein Erdbeben erlebt. Ich führte gerade ein Interview in einem Universitätsgebäude, als plötzlich mein Stuhl zu schwanken begann. Ich dachte, ich wäre besoffen und ich kapierte die Situation erst, als panisch die Leute aus dem Gebäude stürzten. Es war dann nach 2 Minuten vorbei, nichts Größeres also. Später aber, zum Beispiel in Haiti, auch in Nepal, habe ich immer wieder mit Menschen gesprochen, deren Verwandte umgekommen sind bei Erdbeben, als ihnen das eigene Haus über dem Kopf zusammenkrachte.
Ein starkes Erdbeben im Himalaya hat Nepal und Teile Indiens erschüttert.
Es ist der 25. April 2015. Die Tagesschau berichtet über ein Erdbeben in Nepal, bei dem fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Eine Meldung, die ihn tief erschüttert habe, erzählt mir 4,5 Jahre später Jan Warsawa. Heute Architekt, damals Student an der Hochschule Dessau in Sachsen-Anhalt.
Ich war zusammen mit meiner Hochschule, die sich schon seit vielen Jahren in sozialen Projekten engagiert, 2014 in Nepal. Und dort habe ich mit Kommilitonen von mir eine Schule gebaut. Und gerade als wir wiedergekommen sind nach Deutschland, kam das große Erdbeben in Nepal. Und da dachte ich, da müsste man was tun.
Viele Dorfbewohner seien von ihren eigenen Häusern erschlagen worden, berichtet Warsawa. So kam ihm die Idee, ein sichereres, an Erdbeben angepasstes und sehr kostengünstiges Haus zu konzipieren. Etwas, was man bis heute in erdbebengefährdeten Ländern kaum findet. Sehr wichtig sei, dass die Wände eines solchen Hauses stabil im Boden verankert seien, erklärt der junge Architekt, am besten mit einem Streifenfundament. Auch sollte das Haus einen abgerundeten Grundriss haben.
Wenn ich meine Wände immer im 90-Grad-Winkel zueinander stehen habe, schieben die sich aus ihren eigenen Achsen und die Wände fallen zusammen. Was dabei besser funktioniert, ist, wenn man die Ecken abschrägt. Und mit diesen abgerundeten Ecken werden die Kräfte zum Teil übertragen und in die nächste Wand geschoben. Und so wirken die Kräfte im Kreis und können sich besser auffangen.
Warsawas Professoren zeigten sich beeindruckt von ihrem bescheiden, aber entschlossen auftretenden Studenten. Sie akzeptierten sein Projekt als Examensarbeit und finanzierten den Bau eines Prototyps, den er 2016 in seinem niedersächsischen Heimatdorf errichtete. Mit Kreissäge, Bohrmaschine und Betonmischer? Frage ich provokativ. Nein, lächelt Warsawa.
Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich nur Materialien und Werkzeuge benutze, die ich da in Nepal auch 1:1 gesehen habe und wo ich weiß, die gibt es. Das ist einerseits Lehm, kann dort überall im Boden gefunden werden oder eben auch in Lehmsteinen. Dazu kommen normale kleine Steine, Findlinge, die kleingeschlagen werden. Dann ist es Holz als Platten, als Balken, als Bretter. Und das Letzte dazu ist noch Wellblech, was dort zu vieler Hauf auf den Dächern liegt. Und aus den Materialien wollte ich das bauen. Natürlich wäre es einfach gewesen, jetzt zu sagen, ich nehme meine Handkreissäge und meinen Akkuschrauber und baue das zusammen, damit es wirklich richtig dolle hält. Ich habe aber bewusst mich einfach nur für eine Schaufel, eine Säge, einen Hammer und eine Maurerkelle entschieden und es geschafft, damit das komplette Haus zu bauen und auch nachzuweisen, dass es damit funktioniert.
Als sein kleines, an Erdbeben angepasstes Haus fertig war, stellte der Student detaillierte Filmaufnahmen von allen Bauphasen ins Internet, als frei verfügbare Bauanleitung. Warsawa bekam eine sehr gute Note und einige Medien berichteten. Sein Ziel jedoch, das gegebenenfalls lebensrettende Haus auch vor Ort in Nepal zu bauen, hat er noch nicht erreicht. Vergeblich hat der junge Architekt seine Idee großen Hilfsorganisationen vorgestellt.
Die Hilfsorganisationen sind in 99% der Fällen für die primäre Hilfe, also wirklich die Stunden, Tage, Wochen, Monate nach dem Erdbeben. Wobei mein Modul eher was für die sekundäre Hilfe ist. Also wenn die Leute aus den Zelten rauskommen, wenn langsam aufgeräumt wird, dann fangen Leute an, das aufzubauen.
Auch Baubehörden in Nepal, die Vasava angeschrieben hat, beißen bis heute nicht an.
Die Weltverbesserer, Kapitel 5. Eine Bäumeflüsterin in Schottland.
Ich sehe Wald nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Klima- oder Artenschutzes, sondern bin im Wald glücklich, wenn ich Sport mache, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, wenn ich einfach die Augen schließe und diese vielfältigen Geräusche wahrnehme, den Wind spüre, dann bin ich einfach glücklich. Und als ich dann in Schottland Shaila Rao traf, hatte ich das Gefühl, einer Seelenverwandten zu begegnen. Die Straßen sind eng und kurvig auf meinem Weg durch die schottischen Highlands. Ich bin unterwegs zum früheren Jagdgut Mallodge Estate. Es gehört heute dem National Trust for Scotland, einer in Edinburgh ansässigen Stiftung, die sich für den Erhalt von Kultur- und Naturdenkmälern einsetzt. Mich begrüßen zahllose Vögel und Shaila Rao. Die Ökologin des Guts, blaue Augen, forschender Blick, führt mich auf einen Hügel. Wir blicken aufs Tal, durch den sich der Fluss Dee schlängelt. Um uns herum stehen einige uralte Kiefern.
Als ich zum ersten Mal durch diesen Wald lief, hatte ich das Gefühl, durch ein Altersheim für Bäume zu wandeln, durch einen allmählich sterbenden Wald. Es tat mir förmlich weh, ganze Gruppen von Bäumen zu sehen, die starben, ohne dass irgendetwas nachkam.
Shaila Rao spricht von jahrhundertelang vergewaltigter Landschaft. Die industrielle Revolution raubte Schottland den Großteil seiner Wälder, die Jagdleidenschaft reicher Adliger den Rest. Heide statt Wald für Moorhühner wollten die Jäger, das viele Rotwild, das sie heranzogen, verbiss nachwachsende Bäume. Gerade 4% Schottlands waren nach dem Ersten Weltkrieg noch bewaldet. Dann begann eine in Europa beispiellose und bis heute anhaltende Wiederaufforstung, zu der auch Shaila Rao beitragen will. Auf dem ehemaligen Jagdgut Mallodge sollen wieder Kiefern wachsen. Um das zu ermöglichen aber, musste der National Trust for Scotland tausende Rehe und Hirsche erschießen lassen, erklärt mir in Edinburgh Rao-Chef Dominic Driver. Eine waghalsige Maßnahme, die viel Krach mit den Nachbarn auslöste.
In den ersten Jahren geschah gar nichts mit dem Wald. Wir schossen Hirsch um Hirsch, inspizierten das Land regelmäßig und fanden keinerlei Veränderung der Vegetation. So wuchs die Kritik unserer Nachbarn, die von der Jagd lebten. Dann aber, an einem Tag im Frühjahr, rief mich Shaila an. Sie habe eine junge Eberesche entdeckt, dann noch eine und mehrere schottische Kiefern. Da merkten wir, dass der Wald erst mit einer gewissen Verzögerung angefangen hatte, sich zu regenerieren.
Von der Hügelkuppe deutet Shaila Rao hinunter in ein Seitental des River Dee. Etliche Granny Pines, Großmutterkiefern, sehe ich auf der einen Seite. Gegenüber aber ragen aus der Heide hunderte junge, bis zu 6 Meter hohe Kiefern, die den Hügel allmählich zu erobern scheinen.
We're in an area now, it's one of the
Dies ist eines der großen Glens, der Täler des Gutes. Hier hatten wir früher ausschließlich uralten Kiefernwald, aber keinerlei junge Bäume. Jetzt sehen Sie große Gruppen von Kiefern, die die Heide längst überragen. Ganz allmählich entsteht an den Talhängen wieder ein Wald. Der wird die Heide im Laufe der Zeit immer stärker beschatten. Und weil Heide keinen Schatten mag, wird sie verschwinden, während die Bäume wachsen.
Die Landschaft der schottischen Highlands werde allmählich wieder zu dem, was sie einst war, sagt Ökologin Shaila Rao. Und es gäbe immer noch Rothirsche hier, die auch Teil des Ökosystems bleiben sollten, nur im Gleichgewicht mit all dem anderen Leben im Wald. In der Altstadt von Perth, der einstigen Residenz schottischer Könige, spielt eine Dudelsackkapelle. Hier hat auch die Scottish Gamekeepers Association ihren Sitz. Der Verband der Wildhüter kämpfe dagegen, dass die Heide der Highlands dem Wald weicht, sagt ihr Sprecher Bob Connelly. Er zeigt ein Video, auf dem teure Geländewagen über Highland-Pfade preschen. Jäger in eleganten Anzügen schießen auf schwarze Moorhühner mit rotem Kamm, die über die Heide flattern. Unsichtbare Helfer scheuchen immer neue Moorhühner auf. Sichtbare Helfer reichen den Jägern eine geladene Flinte nach der anderen. Derlei Jagd auf Moorhühner mache wirtschaftlich nur dann Sinn, wenn man zeitgleich hunderte Vögel auf die Gewehre der zahlenden Kundschaft zutreiben könne. Um so viele Vögel zu produzieren, müsse man die Heidelandschaft entsprechend gestalten.
Moorhühner brauchen Heideflecken mit ganz jungem Kraut, von dem sie sich ernähren. Und sie brauchen höher gewachsenes Kraut, wo sie sich verstecken und Nester bauen können. Deshalb brennen wir immer wieder Teile der Heide ab. Das ergibt dann dieses Patchwork-Muster, das Sie an den Hängen sehen, und eine wunderbare Quelle guten Futters für unsere Moorhühner.
Ein Tag Moorhuhnjagd kostet eine Gesellschaft von 6 Personen 3.000 Pfund. In Schottland zu jagen, ist ein Sport für Schwerreiche. Jeder Hektar mehr Wald in den Highlands sei 1 Hektar weniger Heide, sagt Bob Connelly. Es sei schon zu viel Heide verschwunden. Die Existenz etlicher Jagdgüter und zahlreicher Arbeitsplätze seien bedroht. Inmitten leuchtend grüner Kiefern auf Maloch Estate, sagt Ökologin Shaila Rao leise, sie habe schon Verständnis für die Sorgen des Wildhüters Connelly. Letztlich aber sei mehr natürlicher Wald wichtiger für Schottland als die Interessen der Jäger. Heute sind immerhin wieder 19% der Landfläche bewaldet, Tendenz steigend, dank Menschen wie Shaila Rao.
Thomas Kruchem hat die schottische Ökologin und die anderen Weltverbesserer getroffen. Alle Kapitel können Sie im Podcast der Weltzeit hören. Und wenn Ihnen Leute einfallen, die in dieser Reihe auch mal vorkommen könnten, schreiben Sie uns doch gerne einen Hinweis an weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin André Zanto, machen Sie es gut.